Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Mein Name ist Johannes C. Ich bin der Gründer der Initiative Our Job to be Done und der Gastgeber. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn. Du tust uns einen Riesengefallen damit und berichte gerne auch anderen Menschen von diesem Podcast. Wir freuen uns sehr. Wir schauen in der heutigen Folge auf das Thema Hass, Streit, Neid in sozialen Netzwerken. Es ist ein Thema, das uns auch schon eine Weile begleitet und wo es sich absolut lohnt, immer wieder genau hinzuschauen. Wenn du diesen Podcast bereits eine Weile hörst, die allererste Folge, die Pilotfolge, war zum Beispiel mit dem Stern-Kolumnisten Micky Beisenherz, der sehr persönlich davon berichtet hat, hey, ich entfreunde gewisse Freunde auf Facebook, damit ich mit ihnen überhaupt im realen Leben befreundet bleiben darf. Und wir hatten ganz unterschiedliche Blickwinkel dann auch weiter noch dazu. So hatten wir zum Beispiel die Irene mal zu Gast hier aus München, wo ich lebe, die sehr beeindruckend auch davon berichtet hat, naja, wie manche Menschen eben auch voreingenommen sind auf Basis ihrer Herkunft, ohne dass sie überhaupt in den Dialog hineingehen können, ja, also was für Hemmschwellen da auch teilweise da sind und unbewusst durchaus da ist, also nochmal eine ganz andere Seite in diesem Zusammenhang. Und heute habe ich einen sehr tollen Gast, also ich freue mich wirklich riesig, dass das geklappt hat. Schlecki Silberstein ist jemand, der sich sehr auch auskennt in sozialen Netzwerken, was die Dynamiken diesbezüglich angeht. Von Hass, Neid als auch Algorithmen. Er hat sogar ein Buch geschrieben, in dem er im Prinzip gefordert hat, schafft das Internet ab. Ja, er ist ja mit seinem Bohemian Browser Ballett auch jemand, der sehr in der Öffentlichkeit steht und zu diesen Themen sich lautstark äußert. Und ein sehr, sehr reflektierter Mensch, wo ich wirklich stolz auch drauf bin, dass er Zeit gefunden hat. Und wir reden dazu, zu den Netzwerken und letztlich auch, naja, warum es manchmal auch uns so schwerfällt, in sozialen Netzwerken wirklich miteinander zu reden, wo auch die Gefahren sind und wo das alles hinsteuern kann. Naja, und letztlich vielleicht auch ein bisschen, was man tun kann in diesem Zusammenhang. Also, Our Job to be Done mit Schlecki Silberstein.
Da gibt's. Dann fangen wir nochmal an. Bist du eigentlich richtig hier?
Nein, Christian. Okay, ich bin heute in Berlin zusammen mit Christian und Christian, stell dich doch kurz selber vor.
Ja, ich bin Christian Brandes. Die meisten Leute kennen mich als Schlecki Silberstein. Ich bin im Satire-Unterhaltungsbereich tätig und bin Blogger. Viele Leute kennen mich vom Browser-Ballett. Oder halt aber eben auch von meinen literarischen Ausflügen. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt, das Internet muss weg. Da geht es darum, dass uns das Internet alle in den Abgrund reißt.
Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst. Und genau zu diesem Thema wollen wir sprechen heute. Die Frage, der wir uns widmen wollen, ist passend dazu, das Internet mit all seinen positiven Möglichkeiten, die es eigentlich hat, tut uns das eigentlich heutzutage noch gut, beziehungsweise sind wir uns dessen bewusst, was das eigentlich mit uns macht und was können wir konstruktiv auch tun, damit es anders wird?
Na, das Internet ist aktuell in der Version, wie wir es jetzt haben, tut uns das Internet eigentlich gar nicht gut, weil wahnsinnig viele Sachen passieren, die wir eben nicht überblicken. Also das beginnt eben damit, dass wir alle dazu animiert werden von eben Facebook, Google und verschiedenen anderen Interessenvertretern, dass wir möglichst viel miteinander in Interaktion treten und dass wir vor allen Dingen sehr viele Daten da lassen. Und das führt am Ende aber leider Gottes zu einer sehr hysterischen Gesellschaft, die gar nicht weiß, warum wir alle so aufgekratzt und so hysterisch sind. Denn es gibt halt eben Interessen von Unternehmen, dass wir eben uns möglichst laut miteinander auseinandersetzen und möglichst intensiv, aber leider führt das nicht mehr zum positiven Dialog.
Heißt, wir werden eigentlich getrieben, aber es ist vielleicht auch sehr gar nicht auf den ersten Blick erkennbar, sage ich mal.
Nein, also wenn ich zum Beispiel in einer Online-Debatte verfangen bin, was ja immer wieder passiert, dann antworte ich oder ich kommentiere intuitiv, also nach meinen Gefühlen, dass dahinter zum Beispiel ein Algorithmus steckt, der mich vor allen Dingen dazu anregen möchte, häufiger in Interaktion zu treten, häufiger zu kommentieren und dass ich auch einen Anreiz habe, möglichst polarisierend zu kommentieren. Das merke ich als Mensch gar nicht. aber das ist eben das, womit eben Facebook, Google und verschiedene andere ihr Geld verdienen. Und das verstehen halt wenige Leute, deswegen glauben sie, ich bin hier ganz normal auf Autopilot. Und wenn wir zum Beispiel über sowas wie Hate Speech reden, merken Leute gar nicht mehr, dass sie aus sich heraus eigentlich gar nicht so aggressiv sind, sondern dass sie eben auch von Algorithmen dazu gemacht werden.
Das klingt so ein bisschen, wie wenn es eigentlich einen Beipackzettel bräuchte, der so nicht offensichtlich ist.
Genau, also ich glaube, sogar dieses Thema Medienkompetenz, das soll ja eigentlich immer an den Schulen stattfinden, aber ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass es einfach Basiswissen wird, wie das Internet eigentlich funktioniert und vor allen Dingen, wie Social Media funktioniert und vor allen Dingen, wie eigentlich Geld verdient wird. Also womit verdienen Facebook und Google ihr Geld? Wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man, glaube ich, auch, warum man sich zwangsläufig verändert in Social Media.
Es gibt ja auch Studien genau zu dem, dass sogar auf Berlin bezogen war es mit Facebook-Algorithmus, dort wo Hass auf Facebook stattfindet, ist auch die Gefahr größer, das was lokal stattfindet. Also das meinst du konkret mit dem, wie es angefeuert wird?
Ja, genau. Also es ist eben so, es ist ja zum Glück auch messbar. Also mittlerweile gibt es ja genügend Studien, die auch eben nachweisen können, dass eine besonders gewalttätige Sprache, und wir haben, glaube ich, gerade was die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, gerade online, ist der Ton rauer geworden, ist es aggressiver geworden. Und das führt im Endeffekt auch dazu, dass sich eben die Aggressivität online in den Offline-Bereich trägt. Ich meine, da gab es jetzt vor kurzer Zeit erst einen Spiegelartikel dazu, dass eben sehr viel in deutschen Notaufnahmen ist es einigermaßen neu, dass es bei Schlägereien oder bei Aggressivität auf offener Straße, dass es keine Beziehungstaten mehr sind, also dass es wenige Leute sich schon vorher kannten, sondern eben, dass gerade spontane Gewalt ganz oft in Notaufnahmen reagiert wird. Es muss nicht immer alles mit allem zusammenhängen, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass der Umgang untereinander einfach wahnsinnig roh geworden ist. Und zwar so roh, dass man eigentlich schon fast sagen kann, drehen wir eigentlich gerade die Zivilisation zurück.
Ja, und es ist ja ein bisschen auch so, wenn du jetzt sagst, keine Beziehung zueinander, dann ist, ich merke das selber auch, ich meine, ich stehe auch in der Öffentlichkeit, jetzt nicht so wie du, aber zeigt durchaus Profil, dass da oftmals, es wird nicht gelesen, sondern es ist ein Entleeren oftmals von den Leuten auch, was dort stattfindet.
Na, im Endeffekt ist es vor allen Dingen irgendwie so ein Spiel. Und das finde ich immer brutal. Also wenn Leute auf Social Media komplett alle Hemmungen verlieren, dann würde ich gar nicht mal sagen, dass diese Leute jetzt bewusst jemanden beleidigen wollen. Und ich glaube, sie haben einfach gelernt, dass beispielsweise möglichst polarisieren und möglichst aggressive Kommentare grundsätzlich am meisten Resonanz erzeugen. Und am Ende ist der Mensch irgendwie ein buchstäblicher Resonanzkörper. Also wir wollen stattfinden, wir wollen Resonanz haben. Und bei einigen Leuten ist es auch wurscht, ob es positive Resonanz ist. Hauptsache Resonanz, und das ist auch sehr gerne negative Resonanz. Also wird eigentlich alles dafür getan, dass man so viel Resonanz wie möglich erfährt. Und da ist es eben leider so, dass es da keine Rolle spielt, ob es um Positivität oder um Negativität geht.
Aber für einen Algorithmus würde es eine Rolle spielen.
Für den Algorithmus spielt es eine Rolle, denn es gibt halt so einen Faktor, den ich jetzt ganz genau nicht mehr benennen kann, aber dass eben negative Nachrichten einfach schneller und intensiver wahrgenommen werden. Und wenn jetzt beispielsweise ein Algorithmus uns dazu trainiert, so schnell wie möglich zu reagieren und zu interagieren, dann wird er automatisch dazu tendieren, laut seiner Zielfunktion, dass er uns tendenziell mit negativen Impulsen zuspült, einfach weil dann die Wahrscheinlichkeit eine höhere ist, zu reagieren beziehungsweise zu interagieren. Das weiß der Algorithmus gar nicht. Also es ist niemand bei Facebook rennt rum und sagt, ich will die Welt brennen sehen, sondern das passiert einfach auf Basis meiner Meinung nach eines ganz großen Missverständnisses, weil der Mensch einfach so strukturiert ist, dass wir fürs Überleben in den letzten 300.000 Jahren einfach auch schneller auf Bedrohungen reagieren mussten. Und es gibt eben diese Negativitätsdominanz, die uns lange, lange Zeit das Leben gerettet hat, aber aktuell leben wir eben in einer Welt, die nicht mehr so bedrohlich ist, haben aber noch das Gehirn von Menschen, die eigentlich hinter jeder Ecke eine Gefahr lauern sehen.
Ja, und es ist auch immer die Frage, wem hilft das tatsächlich weiter, wenn ich sowas raushaue? Also ich meine, was ich jetzt beispielsweise sehr, sehr stark gerade wahrnehme, ist im Zuge, wir sind jetzt im Sommer und mit der Bahn funktioniert einiges nicht so. Geht mir auch so, dass es mal ein paar Stunden länger dauert. Und es ist massenmäßig, was da gleich rausgehauen wird, aber auch nicht nur im Sinne, was ist mir passiert, sondern auch Bashing, Bashing, Bashing. Und da habe ich... Ich meine, da ist es ja auch, wenn ich mich dann reindenke, wer von der Bahn wird denn das eigentlich lesen? Also die Kette hinten heraus funktioniert ja gar nicht.
Ja, aber wie gesagt, es ist ein Spiel. Also am Ende ist gerade so, Twitter, Facebook, Social Media ist im Kern ein Riesen-Casino. Und das, was man einsetzt, ist halt eben seine Meinung, beziehungsweise der Datensatz meiner Meinung. Und das, was du auscashst, das ist halt eben die Resonanz. Und du lernst halt einfach, die Maschine zu bedienen, beziehungsweise in Wirklichkeit ist es so, dass die Maschine lernt, dich zu bedienen, weil du dann möglichst viele Daten loslässt. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel laut und laut halt über die Bahn aufregst, dann tust du das in der Erwartung, dass Leute dir eben eine Resonanz geben, ne? Dass sie es liken, dass sie es kommentieren, und du lernst es einfach. Und genauso wie ein Spielsüchtiger bedienst du einfach Social Media nicht mehr auf Basis deiner eigenen Haltung oder der Würde von Dritten, sondern eben, um in diesem Spiel schnell voranzukommen, möglichst viel Resonanz zu bekommen.
Und letztlich kriegst du auch irgendwann eine Rechnung oder du kriegst was einprogrammiert, was du gar nicht so bewusst weißt.
Naja, also am Ende gibt es ja eben diese berühmte, dieses Bild von dieser Skinner-Box, also dass du so lange rumexperimentierst mit einem Gerät, in diesem Fall nehmen wir jetzt einfach mal Facebook, bis du merkst, dass du eben das, was du brauchst, bekommst. Also das war mal so ein Rattenexperiment, da hat man einfach geguckt, okay, wie reagieren Ratten jetzt, wenn sie an so einem Futterspender stehen, und es gab halt einen ganz einfachen Algorithmus und die Ratten haben den ziemlich schnell gelernt, über die Belohnung des Futterspenders eben entsprechend so diese Knöpfe zu drücken, und da wurde ein bisschen rumvariiert und irgendwann hat man gemerkt, dass man damit einfach nicht nur Ratten, sondern Menschen ganz gut erziehen kann. Und wenn ich jetzt beispielsweise heute einen brillanten Twitter-Bash loslass gegen die Bahn und das Ganze wird tausendfach geretweetet, dann geht das wahnsinnig schnell, dass ich merke, dieses Muster funktioniert. Ich werde morgen DHL bashen.
Jetzt bist du ja selber auch mit dem, wie du dich zeigst und die Firma Bohemian
Browser Ballett,
danke, dass ich es richtig ausspreche, durchaus einer, der auch auf solche Themen geht und dann aber auch zum Nachdenken anregen will. Das ist aber auch nicht unbedingt immer angenehm, was da zurückkommt, oder?
Ja, also es ist so, wenn man anfängt und noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht hat, dass Leute eben ihre Meinung oder die Meinungsfreiheit ziemlich frei interpretieren, dann kann das schon mal verstörend wirken. Aber ich mache das jetzt schon ziemlich lange und eben dadurch, dass ich weiß, dass es die Leute erstmal aus dem Herzen heraus nicht böse meinen, weiß ich das auch zu werten. Okay. Zudem kommt eben der Umstand, dass ich auf meinem Blog irgendwann auch die Kommentare abgeschaltet habe, weil ich gemerkt habe, das bringt mir nichts und das bringt den Leuten nichts. Es kostet die Zeit der Kommentierenden, es ist wenig Valides dabei und ich habe auch gemerkt, dass ich mich trotzdem verändere. Also wenn ich aggressive Meinungen mir oder meiner Arbeit gegenüber lese, dann kann ich mich davon nicht so frei machen, und deswegen habe ich gesagt, es bringt uns allen nichts und habe jetzt auch beim Browser-Ballett habe ich Leute, die Kommentare für mich auswerten. Also ich bin in der luxuriösen Situation, dass ich Kommentare nicht mehr lesen muss.
Angenehmer Luxus, aber gleichzeitig stimmt nämlich auch genau diese Kette, weil da findet zwar unglaublich viel, es ist gar nicht Dialog, aber da findet unglaublich viel unten drunter statt, aber es ist gar kein wirklicher Austausch letztlich.
Nein, es ist kein Austausch, es ist das Spiel, es ist das Casino. Also ein Dialog funktioniert auch eigentlich gar nicht. Also ein Algorithmus bzw. Player im Datenkapitalismus, die haben nur dann ein Interesse daran, dass Dialoge entstehen, wenn sie intensiv geführt werden, also wenn man eben dadurch viele Kommentare und viele Daten generieren kann. Das Problem ist einfach, wir haben uns jetzt ja mit Social Media haben wir uns ja einen Debattenkanal ausgesucht, der für Debatten ja nicht schlechter sein könnte, denn am Ende ist es eben nachweisbar so, dass gerade einfache Botschaften und polarisierende Botschaften begünstigt werden, also Radikalität wird begünstigt und Ambiguität wird eben aktiv gefiltert und da macht ja Facebook zum Beispiel auch gar kein Geheimnis draus. Das heißt, es ist die denkbar schlechteste Debattenplattform und die denkbar schlechteste Dialogplattform, aber wir tun so und auch gerade die Politik tut so, als wäre es ein normaler Dialog, wenn man sich über Social Media austauscht, und das ist völlig falsch.
Heißt, im Endeffekt muss man die Leute auch ein bisschen rausholen wieder und ins echte Leben bringen, oder?
Na, man muss den Leuten vor allen Dingen erklären, wie Facebook funktioniert, und man muss den Leuten erklären, dass eben dass Facebook und Google und Twitter, alle haben ein Interesse daran, dass man sich möglichst polarisierend äußert, dass man sich möglichst radikal äußert, denn das führt zu mehr Interaktion, nachweislich. Wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man auch, glaube ich, entsprechend Distanz zu so einem Medium wahren. Aber aktuell glaube ich, dass die Leute wirklich online und offline verwechseln und glauben, dass die Art und Weise, wie man online umgeht, dass das irgendwie neutral ist. Mhm. Aber der schlagende Punkt ist, Facebook und Google und so weiter, das sind keine öffentlich-rechtlichen Institutionen, die einen neutralen Dialog fördern, und das ist auch nicht wie das Telefonnetz, sondern das sind Unternehmen, die Geld verdienen wollen, die Geld mit Nutzerdaten verdienen wollen, und deren einziges Interesse ist es, so viele Daten wie möglich zu pushen, und das tun sie eben dadurch, dass sie vor allen Dingen eben algorithmisch eine gewisse Negativität, Grundstimmung hochdrehen, nicht absichtlich, sondern weil es ihr Geschäftszweck ist. Und da kann ich einfach nur jedem sagen, eine Debatte kann gar nicht über Social Media stattfinden, das ist völliger Irrsinn.
Hast du selber das Gefühl, wenn du jetzt sagst, dass sie es nicht absichtlich machen, dass es da Leute gibt, die in diesen Unternehmen auch eine Reflexion dazu haben?
Also ich weiß zum Beispiel auch von vielen Leuten, die bei Facebook arbeiten, dass sie sich schämen, dass es so funktioniert, wie es funktioniert, aber it pays the rent, also du verdienst dein Geld damit. Ich weiß, dass bei Facebook und Google viele Leute sitzen, die eigentlich sich wünschen, dass es anders gehandhabt wird, und die wünschen sich vor allen Dingen Regeln von der Politik. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ein Mark Zuckerberg auch wahnsinnig froh wäre, wenn es mal konkretere Regeln geben würde. Denn es ist ja auch immer ein Konkurrenzumfeld. Wenn man jetzt von den Unternehmen Selbstverpflichtungen fordert, zum Beispiel zu irgendeinem besseren ethischer Ausgestaltung eines Services, dann lacht sich die Konkurrenz ins Fäustchen. Das heißt, da braucht man einheitliche Regeln. Und dann kann man weiterschauen. Aber ich glaube gar nicht so sehr an irgendwelche wahnsinnig zynischen IT-Leute im Silicon Valley, die sagen, haha, wir ziehen den Leuten die Kohle aus der Tasche. Es gibt einen Geschäftszweck, das sind mächtige Unternehmen, und es sind Unternehmen, die eigentlich eine de facto Monopolstellung haben, und da muss man regulieren, und dann wird sich auch der Umgang untereinander unter den Usern verbessern.
Und gleichzeitig die Frage der Vermittlung, Medienkompetenz. Jetzt wirkt es auf den ersten Blick noch ein bisschen weit weg von Schulen, dieses Thema. Aber es muss ja irgendwo eine Medienkompetenz gebildet werden und vermittelt werden.
Ja, absolut. Und das ist allererste Bürgerpflicht. Denn die meisten Probleme, die wir aktuell haben, die lässt sich auf eine mangelhafte Medienkompetenz in der gesamten Gesellschaft zurückführen. Das heißt, also ein Schulfach zum Beispiel, das ist das Mindeste, was man da anleiern kann. Ansonsten, ich meine, ich halte nicht so viel von Erwachsenenerziehung, aber ich glaube, da sind gerade auch die Medien selber gefragt, Medienkompetenz in einer Gesellschaft zu erhöhen, sich damit eben diesen Themen auseinanderzusetzen und auch gerne mal ein Artikel zu viel als ein zu wenig eben genau über die Art und Weise, wie Medien aktuell funktionieren, zu verfassen.
Genau, also ich saß neulich mit Philipp Käsbauer zusammen von Neo Magazin Royal, und er hatte eben auch im Zuge der gerade öffentlich-rechtlichen Aufgabe das so gesehen, dass das durchaus eine sinnvolle Aufgabe sein sollte, genau da dafür einzustehen und das zu vermitteln.
Ja, da hat er absolut recht. Also ich sehe da auch die Öffentlich-Rechtlichen am Zug, weil es da einfach keine Interessenkonflikte gibt. Das ist ja das Gute am öffentlich-rechtlichen System. Da muss man natürlich gucken, wie adressiert man das. Also gerade wenn es so um Awareness-Kampagnen oder so geht, das muss natürlich alles sexy aufbereitet werden, denn niemand liest freiwillig einen Artikel, in dem steht, hinterfrag mal deine Medienkompetenz, weil wir nämlich dadurch, dass wir jeden Tag alle das Internet nutzen, bilden wir uns ein, wir würden es verstehen. Aber das ist halt eben auch ein Märchen. Das Gegenteil ist richtig.
Mickey Beisenherz hat zu mir gesagt, ihm sei es passiert, und das ist jetzt schon ein Jahr her, dass er Leute entfreundet auf Facebook, um im realen Leben noch mit ihnen befreundet zu sein. Also ich glaube, dass solche Bilder vielleicht auch helfen, im wahrsten Sinne des Wortes, um das zu vermitteln, was da passiert.
Also ich glaube eben auch, es gibt so ein paar schöne Bilder. Ich finde das von Mickey fantastisch. Ein Bild, das ich selber mal entwickelt habe, das ist so das Bild der Menschenfarm. Also wenn man jetzt über Facebook nachdenkt und sagt, man bringt das Ganze mal, also ich habe es versucht, meinem Sohn zu erklären, wenn man sagt, Facebook ist in Wirklichkeit eine Menschenfarm, in der 2,3 Millionen Menschen quasi die Saat bilden, und Facebook versucht halt eben aus denen die Daten zu ernten oder abzuroden, und damit Menschen halt eben viele Daten von sich geben, brauchst du einen gewissen Dünger, und das sind halt eben Interaktionsanreize, und damit werden eigentlich Menschen jeden Tag bombardiert, also dieser Interaktionsreiz, dass man reagieren muss, dass man kommentieren muss, das sind ja Reize, die selten aus einem herauskommen, sondern das kommt eben aus einem algorithmischen System, und wenn man das verstanden hat, dann hat man auch, glaube ich, gleichzeitig eine reflektiertere Social-Media-Nutzung, wenn man sich immer fragt, okay, was will jetzt eigentlich Service XY von mir abernten?
Mhm. Ich finde es spannend, der Professor Gerald Hüther hatte mir die Anregung gegeben, weil ich mich ja auch zeige, wie zum Beispiel mit diesem Podcast, dass wenn ich mich persönlich zeige, wenn ich bei mir bleibe, auch in dem Sinne nicht andere Menschen angreife und auch in dem Sinne so, was habe ich daraus gelernt, wie kann man mit Dingen umgehen und so weiter, dass das die Menschen auch berührt. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Das, ich weiß nicht, inwieweit es mit dem Algorithmus zusammenhängt, aber ich mache ja eigentlich die Gegenseite von Hate sozusagen und irgendwie funktioniert es. Ja?
Mehr Menschen sollten sein wie du. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also im Endeffekt, es ist ja einfach nur so, was wir jetzt ja auch gerade sehen, ist, wenn wir jetzt mal sagen, vor dem Internet, da gab es ja sehr viele Gatekeeper. Ne? Also vor dem Internet war es eben so, dass jetzt nicht jeder, der etwas zu sagen hatte, auch irgendwas sagen konnte und theoretisch alles irgendwie an 2,3 Milliarden Menschen ausspielen konnte. Das war ein bisschen sortierter. Jetzt muss man sagen, jetzt ist es viel demokratischer. Ja. Also jetzt kann in Anführungszeichen jeder Hans und Franz immer sagen, was er will. Und wenn er Glück hat, lesen das auch sehr, sehr viele Leute. Aber das müssen wir auch erstmal lernen, dass das nicht mehr wie früher ist. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe. Aber aktuell ist es halt eben so, dass Leute dann auch wiederum voneinander lernen und zum Beispiel auch sehen, dass es nicht bestraft wird, sondern oftmals auch belohnt wird, sich gegenseitig digital auf die Fresse zu hauen.
Leider ja. Und gleichzeitig ist es in diesem Zusammenhang für mich auch so ein bisschen, wo ich gesagt habe, also den Platz gebe ich nicht auf, ganz ehrlich gesagt. Also ich halte die Fahne hoch in diesem Zusammenhang und ich merke es dann auch, dass es Leute berührt und dass die auf mich zukommen und dann eben sagen, genauso wie wir beide jetzt zusammensitzen, warum schaffen wir es eigentlich nicht und danke für die Anregung.
Eigentlich, das ist jetzt mal so das ganz radikale Ding, also ich meine, wenn man einfach nur seine Ruhe haben will, ja, und wenn man seinen Frieden haben will, was absolut legitim ist, dann ist auch ein ganz stinknormaler Social Media Detox ratsam. Also, dass man einfach sagt, man findet da nicht statt. Also ich hatte einen harten Turkey eine Zeit lang, aber mittlerweile ist es eben so, dass ich Social Media eigentlich nur noch exklusiv beruflich nutze. Also alles hat irgendwie eine berufliche Komponente. Und das ist, also ich fühle mich einfach wohler damit. Klar, wenn man auf der anderen Seite einen Auftrag hat und sagt, ich will aufklären und ich will versuchen, mit einem positiven Vorbild voranzugehen, auch in Social Media, dann ist das aller Ehren wert, dann ist es ein guter Job. Aber ich glaube, bei vielen Leuten geht es auch einfach nur darum, dass sie individuell zufrieden sein wollen und ihre Ruhe haben wollen. Und dann würde ich eher sagen, versuch doch einfach mal versuch mal offline oder so. Also
lauf mal ins Haus und schrei mal in den Wald oder
so. Nee, absolut spannend. Also das geht ja schon teilweise wirklich in eine wahnsinnig spirituelle Richtung. Wenn man sich einfach mal überlegt, dass, ich meine, wie viel Wachzeit verbringt man eigentlich vor einem vernetzten Gerät? Und du bist ja eigentlich jedes Mal, wenn du vor einem vernetzten Gerät sitzt, ist dein Gehirn ja theoretisch aktiviert, weil es gelernt hat, dass eigentlich jederzeit nicht planbare Impulse kommen. Da kommt irgendwie mal eine Message rein, da kommt ein Ping, da kommt irgendwas. Und das ist unglaublich stressig fürs Gehirn, die ganze Zeit in so einer Halbachtstellung zu sein. Das kann dir jetzt mal ganz blöd gesagt im Wald gar nicht passieren. Ne? Das heißt nicht back to the woods, aber dass man einfach mal Bewusstsein dafür entwickelt, dass es in der Welt, in der wir heute leben, ein wahnsinniger Luxus ist, wenn einfach mal nichts ist. Und das kann man erzeugen.
Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie wenn ein Reh mit einem Scheinwerfer angeleuchtet wird. Also so nach dem Motto Augen auf, Alarm, oder? So
in die Richtung. Ja. Wieder ein schönes Bild.
Ja, genau. Ja, aber ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, so Bilder helfen. Und mir liegt es letztlich im Endeffekt auch Teil dieses Podcasts dazu, solche Bilder und Anregungen rauszuschälen. Und ich meine, wir tauschen uns ja auch drüber aus, was da draus entstehen kann, weil ich glaube, wir müssen da einfach Formen finden, um anzuregen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich glaube auch, es hilft, wenn man mal, wenn man Abstand gewinnt und mal schaut, was ist denn eigentlich so in 20 Jahren? Also ich würde immer vielen gerne sagen, Leute, was wir hier gerade treiben, das wird uns in 20 Jahren so hochnotpeinlich sein. Also gerade wenn man eben feststellt, ich meine, am Ende, Leute haben keinen Bock, verarscht zu werden. Und ich finde schon, man kann weiten Teilen der Gesellschaft sagen, ihr lasst euch verarschen, weil ihr im Prinzip gratis für Social Media Unternehmen euch gegenseitig die Fresse einschlagt, auf Deutsch gesagt. Also es gibt Leute, die davon profitieren, dass ihr euch zu aggressiven Idioten entwickelt. Und es kann sein, dass man irgendwann zurückblickt und sagt, was habe ich denn da eigentlich getrieben? Aber dann ist es halt ein bisschen zu spät. Also ist da auch mal wieder einen Schritt zurück auch ganz ratsam und zu überlegen, bin ich eigentlich auch noch Herr meiner eigenen Entscheidung. Das ist ja das Nächste. Ich meine, irgendwo wird es ja auch ein philosophisches Thema, wenn man überlegt, haben wir eigentlich neue Götter? Also sind Leute, die alles über uns wissen, beziehungsweise Unternehmen, Institutionen, die alles über uns wissen, die unser Verhalten auch steuern können, sind das nicht eigentlich die ersten real existierenden Götter? Und habe ich Bock, denen Geld zu verschaffen?
Das ist auch ein kraftvolles Bild. Ich meine, was mir auch auffällt, bei allem, ich sage jetzt mal, wo ich auch sage, ich setze mich für die Sache ein, dass ich auch natürlich gucke, was kommt zurück im Sinne von Likes oder sowas. Also ich genieße auch den Erfolg und da merke ich auch, das ist auch wie ein Coin, den ich, wie du sagst, aufs Casino reinschmeiße. Und wenn ich mich dann wirklich diesen Schritt zurück mache, sage, was machst du da eigentlich in diesem Augenblick?
Ja, ich kenne das. Also bei mir ist es ja so, ich behaupte ja eben dadurch, dass ich mich jetzt auch im Rahmen einer Buchrecherche lange damit auseinandergesetzt habe, ich behaupte, ich weiß, wie das scheiß System funktioniert. Aber selbst das schützt mich noch lange nicht davor, nicht selbst Teil dessen zu sein. Also ja. Ich bin immer noch wahnsinnig geil auf Likes. Ich weiß genau, wie sie entstehen. Ich weiß, warum sie entstehen. Ich weiß, wozu es mich animieren soll. Ich weiß das Ganze, aber am Ende ist es auch so ein bisschen wie ein Alkoholiker, der weiß, natürlich weiß ich, dass mich diese Flasche, die wird mich an den Abgrund bringen, aber Alkoholiker, trockene Alkoholiker oder überhaupt Drogensüchtige wissen, wie es ist. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass man auch mal über die Abhängigkeit sprechen soll. Also am Ende ist Spielsucht und Social Media Sucht ist genau das Gleiche, es hat nur einen anderen Namen. Das wäre im Prinzip auch mal eine Sache, über die wir häufiger reden sollten. Also dass man wirklich mal diese Abhängigkeitsmechanismen adressiert.
Letztlich findet eine Verschiebung dann im Endeffekt statt.
Ja. Also vielleicht Warnhinweise, ich meine, man muss jetzt mal ganz, ganz blöd gesagt, du hast Warnhinweise auf Kippen, du hast Warnhinweise auf Alkohol. Von mir aus kann man auch Warnhinweise auf dem Browser donnern. Sieht erstmal albern aus, aber das sieht wirklich ziemlich albern aus, aber ich wäre dafür.
Summary, Zusammenfassung dessen, was wir jetzt gerade hatten. Also ich gehe nochmal zurück zur Eingangsfrage. Passen auch zu dem Buch, das du geschrieben hast, tut uns das, was im Internet passiert oder was wir im Internet machen, überhaupt gut? Ich glaube, wir haben ziemlich deutlich beschrieben, dass es nicht so ist, aber dann eher auch der Bogen konstruktiv. So, was kann ich selber als User für mich tun? Was ist mein Job, um das Ding gut in den Griff zu kriegen?
Mein Job ist, sich das Internet wieder zurückzuholen. Also das war mal eine fantastische Idee und es hat auch mal fantastisch funktioniert. Aber als das in Zeiten, in denen das Internet tatsächlich noch der wilde Westen war, in dem jede Privatperson so ein bisschen sein Land bestellen konnte, aktuell ist es so, dass das wenigen Unternehmen das ganze Internet gehört und die haben es gehijackt. Das muss man einfach sagen. Das sieht zwar immer noch so ein bisschen so aus wie früher, das Internet, aber aktuell ist es halt komplett durchkommerzialisiert. Das Problem ist nur, dass es nicht darum geht, unsere Kohle zu bekommen, sondern halt eben unsere Daten. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wer Daten haben will, der muss für Aufmerksamkeit sorgen, der muss Gefühle kontrollieren. Und da darf sich jeder beschissen fühlen und dafür kämpfen, dass man sein Internet zurückbekommt. Was in der Praxis damit beginnt, dass man beispielsweise auch eine ganz andere Transparenz braucht. Also niemand weiß, wie diese Algorithmen funktionieren. Facebook, Google etc. sind im Kern Blackboxes und sie schützen eben ihre Patente noch als Betriebsgeheimnis. Aber ich würde sagen, lieber gestern als heute muss da eine Transparenz herrschen, weil es aktuell mittlerweile einfach die Demokratie gefährdet.
Und jetzt mal losgelöst von dem, was die machen, wirklich hinspüren und sich vergegenwärtigen, was passiert da eigentlich mit mir selber?
Genau, also man muss halt eben, man muss sich informieren, das ist einfach das Problem. Und wenn man das Gefühl hat, andere sind nicht informiert, dann kann man sie auch informieren. Was ich da eben, um ein neues Bild aufzumachen, immer schön finde, ist, dass wir sagen, es ist so eine Art Science-Non-Fiction, also dass wir in einem Science-Fiction sind, aber es ist ja gar keine Fiktion. Ja. Man darf das ja auch unglaublich faszinierend finden. Und also ich finde es unglaublich faszinierend, dass es möglich ist, Menschenmassen zentral zu steuern, wo wir mal gesagt haben, nein, wir sind nicht manipulierbar. Aber das ist der Witz bei der Manipulation. Der manipuliert ist, der wird es nicht behaupten, sonst heißt es nicht mehr Manipulation. Also man kann sich auch gerne mit diesem Faszinosum auseinandersetzen und sagen, wow, das. Man kann sich Dystopien reinpfeifen und sagen, ja, irgendwie ist es auch spannend, das zu verstehen. Das ist nämlich das Ding. Die Leute glauben immer, es ist ein total techie Thema und grundsätzlich ist die Funktionsweise des Internets ein Buch mit 7 Siegeln und man steigt eh nicht durch. So schwer ist es gar nicht. Ich habe ein ganz einfaches Buch drüber geschrieben, was eigentlich überhaupt gar nicht sich um Technologie dreht, sondern fast nur um Psychologie.
Mir fällt auch gerade noch ein Bild ein, und zwar, wenn wir jetzt hier dieses Bewusstsein haben, gerade mit Studien, wo sich das beschleunigt und so weiter, über den Hass. Wenn ich 10 Jahre zurückblicke, da gab es zum Beispiel den Begriff Facebook-Depression und es gab die ersten auch schon Kabarettisten, die gesagt haben, was früher mal die Stasi war, ist jetzt Facebook und so weiter. Also letztlich hat sich's auch weiterentwickelt und dramatisiert im Endeffekt.
Ja, also es spitzt sich ja zu, weil mittlerweile ist es ja auch so, und ich muss halt leider immer wieder auf dieses dröge Thema Datenhandel kommen, dass sogar meine Zahnbürste versucht, mich mit Interaktionsanreizen zu versorgen. Also, dass wirklich jedes technische Gerät ist vernetzt. Es gibt eine Untervernetzung, es gibt Datenbörsen und irgendwo in diesem Strudel, den wir nicht sehen können, werden im Prinzip Menschen permanent zugedonnert mit Interaktionsanreizen. Und ich glaube, am Ende muss man dann auch gucken, inwiefern ist auch die Gesundheit in Gefahr. Also die WHO hat sich schon häufiger darüber geäußert, dass halt eben gerade auch die Depressionsraten auch deshalb steigen, weil das Gehirn ein Motor ist. Und wenn der heiß läuft, also wenn man zugeballert ist und wenn man dann in welchen Grübelschleifen gerät, da gibt es auch genetische Dispositionen auf jeden Fall, wenn das Hirn heiß läuft, dann gibt es halt eben diesen berühmten Burnout, beziehungsweise dann gibt es eben depressive Episoden oder ganze Depressionen, und das ist gerade in der vernetzten Welt ist das gerade ein Flächenbrand, und auch da muss man schauen, wie schützt man sich da selbst, auch wieder über Informationen.
Ja, viel informieren und viel miteinander wirklich auch austauschen darüber, wie wir es gerade auch gemacht haben. Vielen herzlichen Dank und wir setzen das einfach fort.
Dankeschön.
Danke dir.